Es ist mir eine große Ehre, hier heute Abend mit Ihnen allen das Thema KI und ganz speziell KI in der Kriegsführung diskutieren zu können. Ich rede über dieses Thema normalerweise eigentlich nur auf Englisch, nicht aus Prinzip, sondern weil ich hauptsächlich im englischsprachigen Raum tätig bin. Daher habe ich heute eine Vorlage, damit ich nicht so ganz verloren gehe auf Deutsch. Ich komme gerade aus Hamburg, wo wir heute Morgen ganz intensiv über neue Waffensysteme inklusive KI auch diskutiert haben. Und die Lage ist ernst. Es stehen auch tatsächlich wieder Nuklearwaffen auf dem Thema zur Debatte und da gilt es wirklich intensiv dagegen zu halten. Ganz speziell mit Technologien, die den Handlungsablauf beschleunigen. So, ich trete an die ganze Sache von einer politisch-philosophischen Seite heran und mich beschäftigt ganz insbesondere die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Wie wird unsere eigene Handlungsfähigkeit, unsere Urteilsfähigkeit und vor allem auch unsere ethische Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt im Zeitalter dieser Digitalisierung? Und wenn es um die Ausübung von Gewalt und Leben und Tod geht, wie es hier in der Kriegsführung der Fall ist, ist diese Frage für mich umso wichtiger. Der Philosoph Sheldon Rolin hat 1962 die Frage so formuliert: Stellen die sozialen und politischen Einrichtungen eines gegebenen Zeitalters eine bestimmte Methode dar, sich an gewisse Formen der Gewalt zu gewöhnen? Und er hat die Frage gestellt, damit in der Absicht, mögliche Gewalteskalationen zu verringern oder zu vermindern, nicht nur die Symptome angesprochen werden, sondern auch und ganz speziell die Ursachen. Und in unserem digitalen Zeitalter beschäftigt mich dieses Thema auch ganz besonders, wenn bestimmte Waffentechnologien als ethisch oder weise dargestellt werden. Und wir sollten uns wirklich zu Herzen nehmen, trotz all der unzähligen digitalen Bäume, die uns umgeben und die sich um uns herum befinden. Und die KI trägt ja erheblich zu diesen Bäumen bei oder der Anzahl der Bäume bei, dass wir den gesellschaftlichen Wald richtig erkennen und auch einschätzen können. Man hat es ja in der Kriegsführung mit Drohnen schon gesehen, oder man sieht es nach wie vor, die ja zumindest von Seiten der USA nicht nur als effizienter, sondern auch als humaner und als ethischer erklärt wurden als andere Instrumente des Tötens. Wobei, und das wissen wir jetzt nach 10 Jahren Drohnenkrieg, das nicht richtig gerechtfertigt ist, ganz speziell da in den gegenwärtigen Kriegen hauptsächlich Zivilisten getötet werden oder negativ betroffen sind. So, und in diesem Sinne möchte ich nicht so sehr in den Vordergrund stellen, was wir mit unseren Waffen oder was wir mit unseren technologischen Systemen, Kapazitäten machen, wie wir sie nutzen, sondern vielmehr darüber nachdenken, was machen diese neuen technischen Entwicklungen mit uns als Menschen, mit unseren eigenen Kapazitäten. Und meine zentrale Aussage für heute Abend ist, wie der Titel meines Vortrags ja auch ganz klar vorschlägt, dass die zunehmende Einbettung in digitale Strukturen, in digitale technische Strukturen, speziell KI, unsere politische und vor allem unsere ethische Handlungsfähigkeit verkümmern lässt. Hoffentlich schaffe ich das in den nächsten 30 Minuten, das anhand der KI in der Kriegsführung ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf das Problem der autonomen Waffensysteme. So, ich habe drei zentrale Punkte, die ich versuche zu bearbeiten in den nächsten 30 Minuten. Zum Ersten möchte ich ganz kurz umreißen, welche Rolle die KI in den Waffensystemen spielt, worüber gesprochen wird und was schon existiert und was vielleicht existieren soll in einer nahen Zukunft. Und was es bedeutet was es bedeutet für die menschliche Handlungsfähigkeit. Wie das beeinträchtigt, wie wir beeinträchtigt werden, wie wir gegenüber unseren Maschinen uns verhalten und dann zum Dritten, was macht das mit der Ethik? Und wie Sie mit Sicherheit auch wissen, hat die Automatik und die Autonomie in militärischen Waffensystemen in den letzten Jahren wirklich große und stetige Fortschritte gemacht. Eine ganze Anzahl von Ländern, einschließlich USA, China, Russland, aber auch Großbritannien entwickeln, besitzen und oder nutzen militärische Systeme, von denen zu diesem Zeitpunkt angenommen werden kann, dass sie über ein bestimmtes Maß an Autonomie und künstlicher Intelligenz verfügen, wenn auch gleich in sehr limitiertem Maße im Augenblick. Aber die Idee, die technologische Autonomie in die Kriegsführung einzubauen oder in der Kriegsführung auszubauen, ist keineswegs neu. Das gibt es schon seit langer Zeit. KI und militärische Forschung gehen seit Anfang an Hand in Hand. Und schon in den 50er und 60er Jahren hatte Norbert Wiener, der Vater der Kybernetik, ganz klar davor gewarnt, dass wir wohl besser sicherstellen sollten, dass der Zweck, den wir in eine Maschine einbauen, auch genau der sein wird, den die Maschine dann ausführt, weil wir nämlich mit zunehmender Autonomie weder die Zeit noch ausreichende Kenntnisse haben, in autonome Handlungsabläufe einzugreifen. So, in anderen Worten, um es anders auszudrücken, wir sollten uns wirklich darum bemühen, das ist ganz ernst zu nehmen, meinte er schon in den 50ern, die menschliche Kontrolle über Handlungsabläufe, die über Leben und Tod entscheiden, nicht zu verlieren. Das ist eine Frage der Ethik und ist eine Frage der größten Wichtigkeit. Er hat sich dann auch zurückgezogen aus dem Militär-KI-Komplex, aber andere haben natürlich weitergemacht. Aber das mit der Kontrolle ist gar nicht so einfach. Ganz speziell, wenn der Mensch stetig als kognitiv und auch anderweitig als der intelligenten Maschine unterlegen dargestellt wird. Und hier auch wieder ein Philosoph oder ein Experte aus den 50ern, der Philosoph Günther Anders, wusste das schon 1956 in seinem wunderbaren Buch Die Antiquität des Menschen, hat er darüber geschrieben und genau dieses Thema behandelt. Und er spricht hier von einer prometischen Scham, die dazu führt, dass wir uns hierarchisch unseren Maschinen unterlegen, weil wir selbst kein Produkt sind, das man stetig verbessern kann. Weil wir so sehr in eine technologische Produktwelt eingebunden sind, dass die Logik der perfektierbaren Maschinen als ultimativer Maßstab gilt. Und da verlieren wir immer. Das, so stellt er dann fest, führt auch dazu, dass wir Entscheidungen, die von moralischer Relevanz sind, viel lieber unseren intelligenten Rechenmaschinen überlassen. Da wir ja als Mensch sowieso nicht ausreichend zurechnungsfähig sind. Ein elektronischer Gewissensautomat, der, und hier zitiere ich ihn, schnurrend die Verantwortung übernehmen kann, während der Mensch daneben steht und halb dankbar, halb triumphierend seine Hände in Unschuld wäscht. Und er spricht da wirklich was an, das sehe ich auch in der gegenwärtigen Zeit. Wenn ich mir die Diskussion zu autonomen Waffen und den gegenwärtigen Strategien zu militärischen KI so anschaue, und auch die Diskussion, von denen ich jetzt eben komme, aus Hamburg, da lagen weder Wieners noch Anders falsch, im Gegenteil. So, was bedeutet das, Autonomie in Waffensystemen, KI in Waffensystemen? Ich habe absichtlich augenblicklich noch keine Bilder hier. Wenn wir über das Thema KI in der Kriegsführung sprechen und ganz speziell autonome Waffen, haben wir gewisse Bilder im Sinne. Right? Oft wird da ein dystopisches Schreckensbild von Terminator ähnlichen Monstrositäten hervorgerufen. Das sieht dann meistens so aus. Immer mit den glühenden Augen. Aber die Realität sieht eher so aus. Weniger spektakulär. Und es ist offiziell, oder war es zumindest bis letztes Jahr noch, das Logo für die Algorithmic Warfare Cross-Functional Team von dem Verteidigungsministerium der USA. Und es ist das erste offizielle Team, das konkret KI in die Verteidigungsstrategie einwickelt, auch im Zug in der Zusammenarbeit mit Drohnentechnologie. Und das Team und sein Aufgabenbereich ist eher bekannt unter dem Namen Project Maven. Und hat letztes Jahr, hat letztes Jahr Schlagzeilen gemacht, als bekannt wurde, dass Google bei der Entwicklung der KI hilft und die Mitarbeiter das gar nicht so toll fanden, möglicherweise an Killer-Robotern zu arbeiten. Das hatten die eigentlich nicht vor, ganz speziell, since Google ja einmal gesagt hat, don't be evil. Seither hat sich Google aus dem Geschäft zurückgezogen, aber lässt eine Tür offen, nach wie vor an militärischen Anwendungen zu arbeiten. Wo Google einen Platz übrig gelassen hat, sind natürlich 5 andere Silicon Valley-Firmen sofort mit reingesprungen und haben ohne Zögern die Rolle übernommen, KI für militärische Zwecke zu entwickeln. Und das ist ja auch kein Wunder, weil das ist ein wahnsinnig lukratives Geschäft. Das Projekt gibt es seit 2017. Das ist wirklich ein interessanter Gedankengang, der da wirklich zu diesem Logo geführt haben muss. Ich habe keine Ahnung, was da dahinter steht. Aber sie sind alle sehr fröhlich und sie wollen uns allen helfen. Das Programm wurde ins Leben gerufen, damit die enormen Datensätze und Daten, die durch die Drohnen gesammelt werden oder gesammelt werden können, mit maschinellem Lernen effektiv und schnell zu Handlungsentscheidungen umgesetzt werden können. So konkret bedeutet das, dass die Daten, die in ein KI-System gefüttert werden, welches dann gewisse Muster und Bilder in einer jeweiligen Umgebung erkennen kann und auswerten kann, um dann eine Entscheidung darüber zu treffen, was als mögliches Ziel gelten kann oder als mögliches Ziel gelten soll und was nicht. Also ein Programm zur Bildererkennung und Identifizierung durch maschinelles Lernen, gestützt anhand welcher dann ein Mensch nach wie vor am Ende der Kette dann die Entscheidung treffen kann, ob Gewalt eingesetzt werden kann oder nicht. Also hier ist immer noch der Mensch am Hebel, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann. Das soll aber, wenn man den Aussagen und den vielen Pressemeldungen in den letzten Wochen, die von den USA kommen und auch die Aussagen von US General Shanahan, wenn man dem Glauben schenken darf, soll das nicht lang so bleiben, dass der Mensch dann wirklich auch noch am Schlussende der Kette sitzt sozusagen. Und die USA priorisiert solche Projekte ganz klar, welche zum Ziel haben, KI und maschinelles Lernen im Kriegsablauf einzusetzen, um autonome Zielerfassung mit autonomer Schießkapazität sozusagen zu kombinieren, welche dann einen wesentlich schnelleren und effizienteren Handlungsablauf ermöglicht. Es könnte dann rein theoretisch bedeuten, dass man eine mit einer nutzlos ausgestatteten Drohne hat, die über einen bestimmten feindlichen Gebiet eingesetzt wird, die sammelt Daten, die Daten werden durch das System ausgewertet. Ein oder mehrere mögliche Ziele werden identifiziert und es kann dann sofort umgesetzt werden zu Handlungen, rein theoretisch. Schneller, effizienter, effektiver und das sind dann auch die Worte des General Shanahan. Die USA sind nicht die einzigen, die solche Systeme fördern. Russland hat zum Beispiel letztes Jahr ein mit KI ausgestattetes Kalaschnikow-System präsentiert, was ganz ähnlich funktioniert mit Bildererkennungsprogramm und autonomer Zielerkennung und Zerstörungskraft. Mit dem Kalaschnikow-System ist es so, dass kein Mensch auch noch einen Finger rühren muss. Es kann also wirklich automatisch und autonom sich selber bedienen, sozusagen. Es gibt natürlich, und das muss man auch erwähnen, viele andere Gebiete im Militär, in der die KI eingesetzt werden kann. Logistik, Wartung, Transport und so weiter. Und das sind die weniger problematischen Gesichtspunkte. Aber es ist dieses Sensor-to-Shoot-Dimension, diese kritischen Funktionen, die mich hier beschäftigen und um die es auch in der Debatte geht über autonome Waffensysteme. So, jetzt muss man das aber wirklich auch in Perspektive sehen. Und man muss dazu sagen, dass die KI für die Kriegsführung ziemlich primitiv ist, also eigentlich gar nicht so besonders intelligent und das auch für wahrscheinlich ziemlich lange Zeit so bleiben wird. Und das liegt hauptsächlich auch daran, dass ein System typischerweise nie über genug oder ausreichend Daten verfügen kann, um die wirklich intensive Komplexität und Dynamik eines Kriegsgebietes angemessen auswerten zu können. So, KI kann zum Beispiel im Augenblick ganz toll einen Tisch oder einen Stuhl oder einen Computer eventuell erkennen oder eventuell sogar eine Katze, aber manchmal auch nicht. Aber ist nicht in der Lage, und das wird es auch nicht in der Lage sein für die nahe Zukunft, zu erkennen, wer Freund oder Feind ist, also alle Beziehungspunkte. Sozusagen Freund oder Feind oder wer zur anderen Seite übergelaufen ist oder wie sich ein Kontext ganz schnell verändert. Und da ist die KI wirklich recht limitiert. Es ist auch so, dass bislang gar kein Verlass darauf sein kann, dass Daten neutral oder unvoreingenommen sind, wenn sie gesammelt werden. Das heißt, oft sind Vorurteile und Annahmen implizit in das System eingebaut. Wir kennen das von der Gesichtserkennungstechnologie zum Beispiel. Welche akkurate Auswertung und Ergebnisse wirklich erschwert. Zum Dritten kommt dazu, dass die KI-Systeme recht zerbrechlich sind. Das bedeutet, es braucht nur ein oder zwei Pixel an einer anderen Stelle zu sein oder es braucht nur eine Stelle auf einem, sagen wir, Stoppschild abgedeckt zu sein. Dann wird das Stoppschild zu einem grünen Go-Signal und aus der Schildkröte wird ein Maschinengewehr. Und das ist auch wirklich so, dieses Bild, Google erkennt dieses Bild als Maschinengewehr. Aber trotz allem, trotz der Tatsache, dass moderne KI-Systeme weder besonders intelligent noch besonders robust sind, ganz speziell, wenn es um ganz komplexe und dynamische Zusammenhänge geht, ist dieses Verlangen, dieses wirklich klar ausgedrückte Verlangen nach mehr und mehr KI beinahe schon panisch. Das heißt stetig, wir dürfen nicht zurückfallen, we mustn't fall behind. Hinter was zurückfallen ist nicht so klar, aber es geht immer um dieses Nicht-Zurückfallen in diesem KI-Rennen. Zu verführerisch scheint das Versprechen der Effizienz, der Optimierung, der Schnelligkeit und so weiter. Und historisch wissen wir aber auch, dass viele Waffensysteme eingesetzt werden, bevor sie hundertprozentig funktionstüchtig sind. Im Fall ist es meistens so, dass eine 50-prozentige Funktionstüchtigkeit schon reicht und damit ein Waffensystem irgendwann mal eingesetzt wird. Problematisch. So, für die USA und andere westliche Staaten, welche konkret KI für militärische Zwecke entwickeln, und da gibt es viele davon, jeder bemüht sich in seinem Strategiedokument zu erwähnen, dass der Mensch immer noch die schlussendliche Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungskraft hat, dass der Mensch in der Entscheidungsschlaufe bleiben muss. Was es aber konkret bedeuten kann, wenn die Logik und die Schnelligkeit der Maschine das Maß setzt, ist nicht so ganz klar. Vor allem auch, wenn wir überlegen, dass der Mensch wirklich vollends eingebettet ist in die Maschinenlogik, in welcher er hauptsächlich selbst auch nur als Systemteil funktioniert. Und ganz speziell, wenn die Maschinenlogik auf eine Art und Weise arbeitet und Entscheidungen trifft, die der Mensch intellektuell und kognitiv nicht richtig verstehen kann. Und wir wissen es, das ist so mit Innovationen in neuronalen Netzwerken, Neural Networks und maschinellem Lernen, welches eine KI-Entwicklung erlaubt, in welcher selbst der Programmierer, und das wissen Sie sicher besser als ich, nicht immer genau weiß, wie so ein System eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Wir kennen es von AlphaGo. Als AlphaGo das erste Mal den Großmeister Cyril geschlagen hatte und die Programmierer haben dann gefragt, was ist da passiert und so weiter. Und sie wussten selber nicht. Sie haben gesagt, okay, wir haben das programmiert, das System lernt von sich selbst, durch tausende und tausende Spiele, das es gegen sich selbst spielt und kommt dann mit irgendwas raus, mit irgendeinem Ergebnis und wir wissen aber nicht genau, wo es herkommt. So, und ganz speziell, da wir eingebettet sind in diese omnipräsenten digitalen Strukturen, ist es vielleicht relevant zu erkunden, zu welchem Maß wir überhaupt Technologie benutzen oder als Instrument benutzen können und inwieweit unser Handeln oder unser Denken, unser Verlangen, unsere Bedürfnisse, auch unsere Ideen und Rechtfertigung von technologischen Strukturen selbst geformt werden. Und hier weise ich auch mal wieder gern auf unsere Beziehung mit dem Smartphone hin und die Bedürfnisse und verschiedenen Praktiken, die durch ganz gezieltes Design produziert werden. Und den meisten, also mir geht es zumindest so, wenn ich mein Smartphone abhanden kommt, dann empfinde ich eine ganz seltsame Leere und eine leichte Panik. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es fehlt irgendwie was. Auch die Idee, dass man ständig sein Telefon checkt und dann auch gleich antwortet. Das sind neue Praktiken, die gab es zuvor nicht. Oder dass man checkt am Morgen, ob man eine Nachricht hat und so weiter und so fort. Das sind neue Praktiken, aber auch neue Bedürfnisse, wirklich echte, gefühlte Bedürfnisse, die sich normalisiert haben für uns, aber die zu anderen Verhältnissen zwischen uns, zwischenmenschlichen Verhältnissen auch führt. Und natürlich sprechen wir unseren Geräten eine stetig größere Autorität zu, je smarter, je intelligenter sie sind, welche zugleich unsere eigene Handlungsfähigkeit einschränkt. Hier auch ein Beispiel aus Malta, Google Maps. Ich wäre komplett aufgeschmissen ohne Google Maps und habe auch definitiv schon das eine oder andere Mal wirklich blind dem System gefolgt, wenn auch gleich mein gesunder Menschenverstand mir hätte sagen sollen oder mir gesagt hat, das kann nicht so richtig stimmen. Aber auch dann hätte mir zu dem Punkt mein gesunder Menschenverstand nicht weitergeholfen, da mir nämlich das wesentliche Wissen über die Umwelt fehlte, um eine bessere oder angemessenere Route zu finden. Und so muss man sich das auch bei der militärischen Technologie vorstellen. Sogar noch wesentlich ausgeprägter, weil die Anwender viel, viel mehr in diese Infrastruktur eingebaut sind, sozusagen. Und es geht ja dort nicht lediglich um mangelnde Wegplanung, sondern um richtig schwerwiegende moralische Entscheidungen, die ein Soldat oder Soldatin treffen muss, eingebettet in Netzwerken und dann auch noch in Sekundenschnelle. So, und da wird es problematisch mit der Kontrolle und da wird es auch problematisch mit der Verantwortung. Um als moralischer Akteur verantwortungsvoll handeln zu können, müssen ganz generell gesprochen und basierend auf moralischer Philosophie und Verantwortungstheorie gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Zum einen muss der Akteur eine gewisse Handlungsfreiheit haben. Das bedeutet, sie oder er steht nicht unter dem Einfluss von jemand anderem oder wird zu einer Handlung gezwungen. Und zum anderen muss der Akteur aber auch über ausreichend Wissen verfügen, um entscheiden zu können, welche Konsequenzen seine oder ihre Handlung haben. Also diese Folgenabschätzung muss irgendwie gegeben sein durch ausreichend Wissen. So, das wird im Zusammenhang mit vernetzter digitaler Technologie und speziell KI kompliziert. Denn in Bezug auf die KI haben wir kognitive Limitierung, wir haben Wissenslücken und es fehlt uns natürlich auch die Zeit, rational und bedeutungsvoll einschreiten zu können, wenn was schief geht. Und die drei Punkte möchte ich nur ganz kurz ausbauen. So, die kognitive Psychologie lehrt uns schon seit Jahrzehnten, dass wir im Umgang mit Maschinen dazu tendieren, nicht kontrolliertes, deliberative reasoning, kontrolliertes Denken einzuschalten, sondern das automatische Denken. Und wenn wir zu diesem automatischen Denken greifen, dann tendieren wir dazu, Zweifel zu unterdrücken, wir tendieren dazu, Zweideutigkeiten zu übersehen. Im automatischen Denken ziehen wir Schlussfolgerungen viel schneller und füllen eventuelle Lücken mit offensichtlichen Annahmen. Wir neigen außerdem dazu, Vorteile zu bestätigen und uns lediglich auf vorgelegte Daten und Beweise zu konzentrieren und nicht nach anderen Daten oder Fakten zu schauen, wobei die auch relevant sein könnten. So ganz speziell in der direkten Mensch-Maschine-Interface-Zusammenarbeit neigt der Mensch dazu, wesentlich größeres Vertrauen in die Maschine zu legen und deren Entschluss zu folgen. Und es wird immer wieder in Studien belegt. Also das ist unumstritten. Und selbst wenn es die spezielle Aufgabe ist von den Menschen, die Technologie zu kontrollieren, also in der Supervisory Capacity sozusagen, ist es wirklich so, dass die menschliche Aufnahmefähigkeit, was die Umgebung angeht, in der die Maschine und der Mensch arbeitet, die schrumpft. Sodass die Person, die dann wirklich mit der Technologie zusammenarbeiten sollte, kein angemessenes geistiges Modell bauen kann, um im Falle eines technischen Problems schnell und rational handeln zu können. Und da wird die Technologie zur Autorität. Der zweite Punkt ist das Wissen, was wir haben, darüber, wie die Technologie, die KI entscheidet oder handelt. Wissen darüber, auf welcher epistemologischen Basis KI agiert, ist ebenso eingeschränkt. Ich hatte das Problem von Bias und Vorurteilen schon erwähnt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit immer zu verzerrten Ergebnissen führt. Der Anwender hat auch meistens wirklich gar keine oder nur limitierte Einsicht darüber, welche Trainingsdatensätze verwendet wurden, wie diese gesammelt wurden oder wie die Algorithmen funktionieren. Und dann ist es natürlich auch für den Anwender schwierig, die Ergebnisse einzuschätzen. Umso mehr, wenn die KI in der freien Wildbahn eingesetzt werden soll, die ja von Komplexität und Unsicherheit und Dynamik gezeichnet ist. Also wenn wir nicht wissen, wo die Daten herkommen, wie ein Ergebnis berechnet wurde, welche Vorurteile da eventuell mitspielen, wie das System gestrickt ist sozusagen, dann fehlt dem Anwender hier ganz klar das Wissen, um vorausschauend zu handeln können. Wie bei AlphaGo zum Beispiel. So, und wenn diese epistemischen Eckpunkte der KI erst dann nach der Tat festgestellt werden können, nach dem Handeln festgestellt werden können, und oftmals ist das auch schwierig, dann ist natürlich moralisches Handeln gar nicht mehr gewährleistet. So, und der dritte Punkt ist der offensichtliche Punkt, das ist die temporale Schiene sozusagen. Und die drei Punkte sind natürlich verlinkt. Der Zeitrahmen, in dem der Anwender rational und verantwortungsvoll handeln kann im Zusammenspiel mit der KI, ist zu kurz. Das Schöne an der KI sozusagen ist ja die Schnelligkeit, ist ja das Tempo und Effizienz sozusagen. Das bedeutet, dass KI-Systeme in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen, in welche der menschliche Anwender einfach gar nicht schnell genug eingreifen kann. Der 2010 Flash Crash ist hier ein Paradebeispiel. Und wir sehen es auch schon mit existierenden automatischen Waffensystemen, diese sogenannten Fire-and-Forget-Systeme. C-RAM oder Phalanx, die werden abgeschossen und es geht dann alles so schnell, da kann keiner sagen, oh, wir haben einen Fehler gemacht, das machen wir jetzt, stoppen wir das mal. Und der tödliche Unfall, welches ein autonomes Überauto letztes Jahr in Arizona verursacht hat, illustriert es ganz auf ganz tragische Weise. Hier hat das autonome Auto zu wenig Daten, um die Frau, die ihr Fahrrad über die Straße geschoben hatte und mit dem das Auto dann kollidierte, das autonome Auto hatte zu wenig Daten, um diese Frau richtig zu kategorisieren. Es hat erst gesagt, okay, es ist ein Auto, nee, es ist ein Fahrrad, nee, es ist ein Auto. Und dann kam sie in die Kategorie Sonstiges. Außerdem war das Auto dann auch so abgestimmt, dass eine kurze Verzögerung vor dem Bremsvorgang eingebaut wurde, um exzessive Fehlbremsungen zu vermeiden, um das Fahren für den Fahrer schöner zu machen. Und theoretisch hätte die Fahrerin, die in dem Auto saß, eigentlich eingreifen müssen. Sie hätte beide Hände immer am Steuer halten müssen, um eben in solchen Notfällen eingreifen zu müssen. Aber die Fahrerin konnte die Situation natürlich weder zeitnah noch umgebungstechnisch einschätzen. Sie hat sich dann auch so auf das Auto verlassen, dass sie ein Video angeschaut hat, als der Unfall passiert hat, wusste schon gar nicht um die technischen Vorgänge in dem Auto selbst und schon hat es geknallt. Und keiner hat so richtig Schuld. Also Uber wurde nicht rechtlich belangt dafür. Was mit der Fahrerin passiert ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber da entsteht einfach so ein moralisches Vakuum. Wer soll die Verantwortung übernehmen? Und wichtiger noch, wer fühlt sich denn schuldig? Wer kann sich schuldig fühlen? So, um diese Lücke zu füllen, ich hoffe, das schaffe ich in 10 Minuten, gibt es zunehmend Ansätze, die die ethischen Entscheidungen in die Maschine selbst verlagern. Das MIT Moral Machine Project ist hier ganz interessant und auch extrem problematisch. Das Projekt möchte erfassen, wie Menschen zu moralischen Entscheidungen stehen, die von Maschinen getroffen werden. Auf der Plattform kann man dann selbst, ihr könnt es alle probieren, gibt es noch, kann man selbst dann als Spieler die Entscheidung zwischen zwei tödlichen Szenarien treffen. So, im Falle eines Unfalls soll das autonome Auto die 3 älteren Damen sterben lassen oder die 2 Bankräuber überfahren. Oder sollen die 2 schwangeren Frauen überfahren werden und die 2 Ärzte gerettet werden und so weiter und so fort. So, 2 Szenarien, alles endet tödlich. Natürlich ist es eine offen zugängliche Spielplattform, spielfokussierte Plattform. Für mich dies als Informationsquelle zu moralischen relevanten Themen zu positionieren, ist wirklich irreführend. Aber worauf es Gesundheit ganz eindeutig hinweist, ist ein utilitaristisches, so zweckgebundenes Kosten-Nutzen-Denken, welches sich zunehmend als ethisches Denken ausgibt oder einschleicht sozusagen. Und auch das sehe ich mehr und mehr in Überlegungen zu autonomen, KI-gesteuerten Waffen. Verschiedene Projekte sind am Laufen, welche zum Ziel haben, moralische autonome Kriegsmaschinen zu bauen. Wirklich, wo es dann heißt, wir machen unsere Maschinen, sie sind zwar autonom, aber sie können die richtigen ethischen Entscheidungen treffen. Dieses Denken hat eine ganz spezielle längere Geschichte, in welche wir in unserer Welt primär in wirtschaftlich-mathematische Strukturen eingebaut sehen, sind und unsere Welt auch wirklich in wirtschaftlich-mathematischen Konturen sehen, wo wir primär als Nummer, als Variable Mensch funktionieren. Und das ist selbst eine Manifestierung bestimmter sozialer und politischer Formen unserer sehr technologisch konditionierten Gegenwart. Ich thematisiere das in meinem Buch, da können wir vielleicht später drüber reden. Aber wichtig ist, dass diese Annahme, dass man ethisches Handeln berechnen kann, führt natürlich zu dieser logischen Konsequenz, dass man denkt, solche moralischen Erwägungen auch in technische Systeme einbauen zu können. Entweder als Kosten-Nutzen-Rechnung oder als klares Regelwerk. Das ist von Ron Arkin. Er hat vorgeschlagen, dass man in die autonomen Waffen einen Ethical Adapter einbauen soll, der dann reguliert, was ethisches Handeln ist, der dann idealerweise auch den Soldaten kontrolliert, damit er auch ethisch handelt und so weiter. Und das ist so sein Vorschlag. Und dieses Denken sehe ich ganz oft in Diskussionen zur Ethik des Kriegs, vor allem im angloamerikanischen Raum, wo über diese Ethik des Krieges zunehmend in hypothetisch abstrahierten Szenarien diskutiert wird, wo es darum geht, das moralische Risiko zu mindern, was dann durch quasi algorithmische Formeln berechnet und prognostiziert und dann eingebaut wird. So, das positioniert Ethik primär als Problem, welches eine Lösung braucht. Und ethisches Handeln wird zu effizientem Handeln reduziert. In der Sprache des Ökonomen oder des Mathematikers. Ethik ist ein Problem, das müssen wir dann jetzt lösen. Die Logik, welche unsere Technologien unterliegt, bestimmt dann auch das, was als ethisches Denken wahrgenommen wird. Technik als Ethik, Ethik als Technik. Das geht dann Hand in Hand. Passt ja auch schön. Das bedeutet aber, dass eine starke Verlässlichkeit auf Daten gesetzt wird. Alles, was zählt, sind Daten, was man messen kann. Aber alles, was nicht als Daten aufgefasst werden kann, kann nicht moralisch adressiert werden. Was dann im Vordergrund steht, sind konkrete Todesfälle. Wie viel Todesfälle in der Zivilbevölkerung dürfen wir in Kauf nehmen, um ein bestimmtes Ziel ethisch zu erreichen? Und nicht die weniger zählbaren, aber zahlreichen Traumas und psychologischen Verletzungen, die durch Kriegsführung stattfinden oder andere ethisch relevanten Themen. Die rücken dann in den Hintergrund, weil sie können ja nicht so richtig als Daten erfasst werden. Und wenn man das dann auch noch mit der KI-Technologie berechnen kann, dann umso besser, dann wird der Soldat oder der Anwender auch nicht direkt mit schwierigen ethischen Fragen konfrontiert. Man kann es ja durch Abstrahierung, Regeln oder Berechnungen lösen. Und das war auch das Thema von Günther Anders damals schon. So, aber weder die Ethik noch der Krieg ist ein Ingenieurproblem. Oder auch ein technisches Dilemma. Im Krieg geht es immer um Menschen, um Beziehungen und um Menschenleben und Zerstörung. Krieg ist ein soziopolitisches Problem und da ist Vorsprung durch Technik sehr limitiert von Nutzen. Ganz besonders, wenn Ende des Konflikts oder gar Frieden das Ziel sein soll. Ethik ist wirklich schwierig, ist kompliziert. Jedes Handeln ist ganz selten mit Klarheit behaftet, sondern beschäftigt sich immer mit unlösbaren Dilemmas und Problemen. Moralische Dilemmas fügen sich in jedem Zusammenhang anders. Es gibt ganz viele Faktoren, die da relevant sind. Und sie zeichnen sich durch eine unglaubliche Vielfalt aus. Das bedeutet, rein theoretisch sollte man über jedes moralische Dilemma eigentlich wieder immer neu überlegen oder zumindest checken, ob das alte Denken überhaupt noch anwendbar ist. So, ethisches Handeln ist schwierig, keine gute Lösung. Es gibt meistens immer nur eine wenig schlechtere Lösung, für die man sich entscheiden muss. Das bedeutet aber auch, dass man dafür dann die Verantwortung übernehmen muss. Für etwas, für was man sich entschieden hat, was nicht optimal ist. Das geht schon wieder kontra dieses technologischen Denken. Und es braucht Übung. Es benötigt, dass wir wirklich uns als Menschen weiterhin mit ganz unkomfortablen Situationen auseinandersetzen und uns an diese wirklich unkomfortablen Situationen heranwagen. Wenn das durch die Technologie selbst übernommen wird, dann verkümmert unsere moralische Handlungsfähigkeit und unsere eigene moralische Geschicklichkeit. Und genau das steht mit KI in der Kriegsführung am Horizont. In einem Artikel, den habe ich letzte Woche, glaube ich, gelesen, hat ein ehemaliger Sniper, US Navy Sniper Soldat, das ganz schön und wirklich, wie ich finde, eindrucksvoll auf den Punkt gebracht. Und er sagte, wenn man sich auf den Mythos der Technologie und des distanzierten Tötens stützt und dadurch rationale Grundlagen für einen vereinfachten Krieg legen möchte, dann wird man seine Seele verlieren. Und ich finde, da hat er recht und da gilt es mit allen Mitteln dagegen zu halten. Und ich freue mich auf Fragen, wenn noch Zeit gibt.